Ja, liebe Gemeinde, jetzt sind wir schon seit über 13 Jahren hier in der Kreuzkirche zu Hause. So schnell vergeht die Zeit, ne? Und genauso lange schauen wir auf dieses Kreuz hier vorne. Und genauso lange dachte ich, sollte ich doch mal was sagen zu diesem Kreuz hier vorne. Denn es hat ja eine Besonderheit. Ihr wisst, was ich meine. Diese drei Buchstaben da dran, das hat ja nicht jedes Kreuz. Und heute will ich dann doch mal kurz was dazu sagen, was es denn mit diesen drei Buchstaben auf sich hat. Aber erstmal die Frage, was sind das denn für Buchstaben? Was lest ihr denn da?
Jesus, Holy Spirit.
Ha?
Jesus, Holy Spirit.
Cool, das kann ich noch nicht. Also JHS. Und Englisch, Jesus, Holy Spirit. Guter Vorschlag. Andere Vorschläge? Andere Vorschläge? Ha! Ja, das wurde mir auch mal gesagt, dass es lateinisch ist. Also wenn man es lateinisch versteht, dann würde es, aber das ist auch gut, was du sagst, aber dann würde es für diese drei Buchstaben, also für diese drei Begriffe stehen, lateinisch, Jesus hominem salvator, ich kann kein Latein, aber ich habe nachgeguckt, Jesus, der Retter der Menschen oder der Erlöser der Menschen oder der Menschenerlöser, ne? Jesus, der Menschenerlöser. Genau. Wenn das denn lateinische Buchstaben wären, dann wurde mir aber von anderer Seite gesagt, das sind gar keine lateinischen Buchstaben. Das sind griechische Buchstaben. Und dann ist das, was wir als H lesen, ein Ä. Das ist dann der griechische Buchstabe Eta. Also Jota, Eta, Sigma. Und was heißt es dann?
Hm?
Ja, ja, kann man so weiterdenken? Jesus. Es ist erstmal einfach nur der Name Jesus in dieser Abkürzung. Das ist bei den Griechen durchaus üblich gewesen. Das hat man in griechischen Schriften. Der Name Jesus wird nicht ausgeschrieben, so wie wir das machen, sondern drei große Buchstaben. J-E-S. Jesus. Es steht einfach für den Namen Jesus. So wie, also wir sind gewohnt, Jesus mit E zu schreiben. Die Griechen schreiben es mit Ä. Und dann steht es tatsächlich einfach für den Namen Jesus. Also insofern hängt Jesus bei uns auch am Kreuz, ne? Also der Name Jesus hängt bei uns am Kreuz, steht bei uns am Kreuz. Aber ich denke, das ist gut, das ist in Ordnung. Und ich denke, egal welche Deutung wir jetzt gegeben haben, die ergänzen sich ja prima. Die ergänzen sich ja prima. In allem steckt etwas drin. Und ob wir das nun griechisch lesen und einfach den Namen von Jesus da sehen, es ist eben nicht irgendein Kreuz. Und es gab und gibt ja viele auf der Welt, Gott sei es geklagt. Sondern das ist das Kreuz von Jesus. Oder ob wir es nun lateinisch lesen mit diesem Satz, Jesus, der Menschenerlöser, ne? Jesus hominem salvator. Oder ob wir wie Christel sagen, Jesus, Holy Spirit. So oder so, die Botschaft des Kreuzes ist klar. Dieses Kreuz hat eine besondere Botschaft. Jedes, auch das, wo nicht die drei Buchstaben drauf sind. Wenn es das Kreuz von Jesus ist, hat es eine Botschaft, eine klare Botschaft. Und das ist gut so. Nächste Frage. Kennt ihr die älteste bekannte Darstellung von Jesu Kreuz? Ja, manche von euch werden gleich sagen, ah, doch, das habe ich schon gesehen. Wer hat denn den Drücker? Wer macht denn? Ah, Christel, mach mal. Ja. Das ist die älteste bekannte Darstellung des Kreuzes von Jesus. Das ist aus dem römischen Kaiserpalast. Und zwar aus dem Pädagogium. Also aus der Palastschule. Da wurden die jungen Palastdiener ausgebildet. So 16- bis 18-jährige junge Männer. Und das muss spätestens im Jahr 130 nach Christus gewesen sein, dass das da einer an die Wand gekritzelt hat. Wahrscheinlich früher, sagen wir mal 100 nach Christus. Erstens erstaunlich, dass es da schon Christen im Palast gab. Und Das ist die älteste Darstellung des Kreuzes von Jesus, die wir kennen. Das ist im Original so 30x30. Aber das ist natürlich nicht wirklich, gefällt uns nicht wirklich. Ne? Da steht auch noch was in griechischen Buchstaben. Kannst du mal eins weitermachen? Also das ist jetzt dieses Geritzte, was da so angemalt ist und was dann da zugeschrieben ist. Ein Graffito, würden wir heute sagen. Und da steht, Alexamenos huldigt seinem Gott. Und wir erfahren, es gibt so 100 nach Christus mindestens einen jungen Christen am Palast des römischen Kaisers, der heißt Alexamenos. Und mindestens einer seiner Studienkollegen hält ihn für komplett bescheuert und wollte dem Ausdruck verleihen und hat also da den Gekreuzigten gemalt mit einem Eselskopf und hat den Alexamenos dazu gemalt und hat ein Statement gegeben, dass das ja wohl ziemlich bekloppt ist, was der Alexamenos da glaubt an einen Gekreuzigten und dass der Gott sei. Wie lächerlich oder wie blöde ist das denn? Aber das ist die älteste Darstellung von Jesus am Kreuz, die wir kennen. Warum gibt es keine anderen? Warum gibt es denn keine ernsthafte Darstellung vom Kreuz von Jesus? In den Katakomben zum Beispiel, wäre doch möglich. Weil das Kreuz zu dieser Zeit noch gar kein christliches Symbol war. Es wurde zumindest nicht so benutzt. Und warum nicht? Ich denke, weil die ersten Christen noch viel zu gut wussten, was das Kreuz eigentlich ist. Es ist nämlich nichts Schönes, nichts Angenehmes, nichts, was man propagieren will. Es ist ein Mordinstrument. Es ist ein Hinrichtungsinstrument, ein Folterinstrument. Wie würden wir das denn empfinden, wenn jemand eine Gemeinschaft gründet, die das Leben predigt und dann zum Symbol einen Galgen wählt? Oder einen elektrischen Stuhl oder irgendwie sowas. Da würden wir auch sagen, Leute, was anderes wäre vielleicht sinnvoller, um die Botschaft zu transportieren. Ja? Also ich denke, die ersten Christen wussten noch ziemlich gut, dass das Kreuz nicht ein schönes Symbol ist, das man sich um den Hals hängt oder auf den Kirchturm setzt, sondern es ist ein Mordinstrument. Ein anderer Grund könnte sein, dass die noch stark jüdisch-biblisch verwurzelten ersten Christen auch eine Scheu hatten vor allen bildlichen Darstellungen, so wie heutzutage manche reformierten Christen auch kein Kreuz in der Kirche haben, weil sie das schon für zu bildlich halten. Jedenfalls waren die damals noch dichter am Wort, denn im Wort hat Gott sich offenbart und Jesus ist das Wort Gottes. Siehe Johannes Evangelium am Anfang. Also haben die ersten Christen lieber Buchstaben benutzt. Zum Beispiel diese drei hier am Kreuz. Ne? Oder auch, das werdet ihr auch schon gesehen haben, ein anderes Symbol. Das war eigentlich das, wo wir heute das Kreuz haben, da war ein anderes Symbol. Genau, nämlich das da. Und das verstehen wir auch erstmal nicht. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das ist ein PX. Aber ein PX ist der Lebensmittelladen der amerikanischen Streitkräfte in Frankfurt. PX. XP, was heißt XP? Das ist natürlich eben auch, sind keine lateinischen Buchstaben, sondern griechische Buchstaben. Chiro. Habt ihr aber alle schon mal gesehen? Steht für Christus. Genau, die ersten Buchstaben CHR, weil es sind ja griechische. Das X ist das CH auf Griechisch, das P ist das R auf Griechisch und steht für Christus. Genau. Jemand sagte mir mal, ich dachte immer, das wäre ein katholisches Symbol. Die Katholiken verwenden das eher schon mal. Nein, es ist ein urchristliches Symbol. Es ist eigentlich das Symbol, das die ersten Christen viel eher benutzt haben. Das findet man in den Katakomben, um deutlich zu machen, wir sind Christen, hier versammeln sich Christen, Christus ist unser Herr. Ja. Wie gesagt, das Kreuz, das wussten die ersten Christen, das ist als Zeichen gar nicht so gut geeignet. Damals so wie für uns heute die griechischen Buchstaben. Wir verstehen es ja gar nicht. Wenn wir das erstmal sehen, fragen wir, was ist das denn? Missverständlich. Damals war das Kreuz missverständlich und konnte deswegen gar nicht so ohne weiteres als christliches Symbol benutzt werden. Das kommt dann erst so im 5., 6. Jahrhundert. Dann kommt plötzlich das Kreuz und wird verstanden, das ist dann schon klarer. Aber am Anfang war das nicht so. Da war das Kreuz sehr missverständlich. Das musste man sehr stark erklären. Und Paulus macht das an vielen Stellen. Eine Stelle habe ich ausgesucht für heute. Das steht im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel ab Vers 18. 1. Korinther 1 ab Vers 18 bis 25. Da sagt Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, für uns, ist es Gottes Kraft. Es steht nämlich geschrieben, zunichte machen werde ich die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo bleibt da ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortführer dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn da die Welt, umgeben von Gottes Weisheit, auf dem Weg der Weisheit, der Philosophie, Gott nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung jene zu retten, die glauben. Durch die Dummheit, durch die Blödheit der Verkündigung. Sagen wir es mal drastisch. Während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Denkt an den Eselskopf, ne? Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Für die aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Soweit. Also Paulus gibt dem unbekannten Spötter Recht, der den Christen Alexamenos verspottet. Eigentlich hat der Spötter was Richtiges erkannt. Ein Gott am Kreuz ist eine Mega-Eselei. Und wer so einen Gott anbetet, der kann auch nur ein Esel sein. Und das ist noch freundlich formuliert. Jeder vernünftige Mensch stimmt dem zu bis heute. Erst neulich wieder so mit jemandem gesprochen, der so argumentiert hat. Selbst Menschen, die dem Christentum freundlich gesonnen sind, tun sich damit schwer. Ja, aber für mich hätte Jesus auch nicht sterben müssen. Und ist das nicht auch grausam? Was ist das denn für ein Gott, der es nötig hat, sein Kind zu schlachten? Nach einem Vortragsabend zum Thema hat sich eine Zuhörerin beim Pastor mal so geäußert, dass sie gesagt hat, an einen barmherzigen Gott im Himmel glaube ich auch. Aber einen gekreuzigten Jesus brauche ich nicht. So ein leidender, blutender Christus am Kreuz ist mir zu unappetitlich und zuwider. Den Griechen eine Torheit, sagt Paulus. Und wir alle sind ja in dem Sinne Griechen, ne? Auch wenn uns die Buchstaben fremd sind. Aber in unserem Denken sind wir alle so geprägt. Das Kreuz erscheint uns so absurd, so unmenschlich. Was soll das? Rettung soll das, sagt Paulus. Ja, müssen wir denn gerettet werden? Ja, schon. Aber ich merke doch gar nichts, mir geht's doch gut. Wovon soll ich denn gerettet werden? Ja, genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Ich hörte neulich von so einem Fall, wo jemand seelisch sehr krank ist. Jeder, der ihn sieht, merkt, dem Menschen geht es nicht gut. Aber der versteht das gar nicht, dass Leute ihm helfen wollen, dass sie ihm raten, dass er sich in ärztliche Behandlung begibt. Weil er selber denkt, es geht ihm doch prima. Ja? Was wollen die Leute? Mir geht's doch gut. Es geht ihm nicht gut, aber er denkt, es geht ihm gut. Und das ist, sagen die Ärzte, ein Zeichen, wie fortgeschritten die Krankheit ist. Dass er das nicht mehr spürt, dass es ihm schlecht geht. Ja? Furchtbar. Dieser Mensch kann seine Situation gar nicht mehr richtig einordnen. Es geht ihm furchtbar schlecht, jeder sieht es. Und er sagt, mir geht's doch gut, was wollt ihr? Und so ähnlich, sagt Paulus, ist unsere Situation als Menschen insgesamt. Uns geht's doch gut, was will denn der Paulus? Und deswegen halten wir so ein Reden für Unsinn. Wozu muss ich gerettet werden und warum so? Wie soll das denn gehen? Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für alle, die verloren gehen, für die, die verloren gehen. Und dann steigt schon wieder der Blutdruck bei manchen. Damit fällt Paulus kein Urteil, liebe Schwestern und Brüder. Paulus fällt damit kein Urteil über die Menschen. Paulus sagt nicht, du bist verloren. Er sagt, wer verloren ist, erkennt nicht, was das Kreuz Christi bedeutet. Das Urteil steht allein Gott zu. Aber Paulus beschreibt unsere Situation. Und das Problem, das wir mit dem Wort vom Kreuz haben, das wir so lange haben, bis uns doch durch die Gnade Gottes aufgeht, dass wir ein Problem haben, könnte man erkennen, wenn man in die Welt schaut oder auch ins eigene Leben. Wenn wir so gesund sind, wenn wir so klug sind, wenn wir so gut sind als Menschen, wie wir immer denken, warum geht dann so viel schief? Warum ist dann so viel falsch? Warum ist dann so viel schlecht? Und wenn man sich mal auf diesen Weg begibt, dann kommt eben doch manch einer ins Grübeln und öffnet sich für diese absurde und unvernünftige Botschaft vom gekreuzigten Gott. Und dass vielleicht doch am Kreuz die Lösung für unsere Probleme liegen könnte. Heilung für unsere Krankheit. Wenn wir sie dann doch mal erkannt haben und zugeben, nein, mir geht's nicht gut, mir geht's schlecht und ich brauche Hilfe. Wenn wir anfangen zuzugeben, dass wir Hilfe brauchen könnten, dann dreht sich alles um. Dann wendet sich alles. Dann verändert sich alles. Dann gilt, für die aber, die gerettet werden, für uns, ist es Gottes Kraft. Und da spricht Paulus jetzt nicht von einer kleinen Elite, die es irgendwie auf die Reihe kriegt. Sondern da spricht Paulus von allen und von jedem Menschen. Bei jedem kann das passieren. Und es passiert ja auch. Gott sei Dank. Und gerade in der Gemeinde von Korinth, von der Paulus sagt, das sind ja noch nicht alles Akademiker. Die Mehrheit sind einfache Leute. Arbeiter, Bauern, Handwerker. Die wenigsten haben studiert. Aber alle haben kapiert, dass Jesus am Kreuz keine Dummheit ist, sondern die Rettung Gottes, Hilfe für unser Leben heute und Heil für unser Leben in Ewigkeit. Nie mehr verloren, geborgen bei dem Gott, der Mensch wurde, damit wir Menschen alle miteinander wieder in Ordnung kommen, eben heil werden. Nicht alles wird gleich perfekt. Wie man ja auch in den Korintherbriefen lesen kann. Weiß Gott. Aber es weht ein anderer Wind. Es weht ein anderer Geist. Der Geist der Liebe und Barmherzigkeit. Der Geist des Lebens und des Friedens. Und das nur darum, weil das Wort vom Kreuz verstanden wird als die Weisheit Gottes. Genialer konnte Gott sich nicht zu erkennen geben, als in dem Menschen Jesus von Nazareth. Näher konnte Gott uns nicht kommen, als dass er sich in das Leid der Welt hineingegeben hat, wie es tiefer nicht geht. Und wenn Menschen bis heute fragen, ja, wo ist er denn, euer Gott? Dann sagen wir, da, wo du ihn am nötigsten brauchst, da ist er bei dir. Da, wo du mit deinem Leben, da, wo du mit deinem Latein am Ende bist, da hat Gott immer noch was zu sagen. Nämlich das Wort vom Kreuz. Und da, wo Gott das Wort hat, da ist Leben und Zukunft. Elend, Not und Tod haben nicht das letzte Wort, sondern der, der am Kreuz ausgehalten hat und durchgehalten hat für uns, damit endlich einer durchkommt und uns den Weg frei macht. Jesus ist ja nicht am Kreuz geblieben und auch nicht im Grab, sondern er ist auferstanden. Und die, die dem Wort vom Kreuz vertrauen, die wissen, dass auch unser Kreuz nicht das letzte Wort ist über uns. Not und Elend und Tod sind auch für uns nur vorübergehend. Wir müssen dadurch. Aber wir kommen dadurch, liebe Schwestern und Brüder. Wir kommen dadurch. Und unser Ziel, deines und meines und das eines jeden Menschen, der sich auf das Wort vom Kreuz verlässt, unser Ziel ist Heil und Leben. Das ist die Zusage, die Verheißung des Wortes vom Kreuz. Verstehen kann man das nicht, ist nicht logisch. Und wir spüren auch selten die Macht. Und doch ist es wahr. Und doch ist es wahr. Heil und Leben liegt im Wort vom Kreuz Jesu Christi. Auch für dich, das glaub mal.